Camden Square, London, am 23. Juli 2011. Ein warmer Juli-Nachmittag. Vor dem Haus mit der Nummer 30 stehen ein Polizeiwagen und ein Krankenwagen mit offenen Türen. Das immer noch eingeschaltete Blaulicht lockt Dutzende Schaulustige an. Erste Fernsehteams bauen ihre Kameras auf. Reporter und Fotografen bringen sich in Stellung. Und als zwei Sanitäter mit einer Bahre durch die Tür kommen, stürmen sie los. Fotoapparate klicken, die Journalisten schreien Fragen durcheinander und können nur mit Mühe von der Polizei aufgehalten und zurückgedrängt werden. Denn unter dem weißen Laken liegt ein Musiksuperstar, Amy Winehouse, und sie ist tot. Ihr Bodyguard hatte sie kurz zuvor gefunden, in ihrem Schlafzimmer, allein, ohne Spuren von Gewalteinwirkung. Und binnen Minuten geht diese Nachricht um die Welt.
Let me bring you some breaking news now coming into us from Sky Sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old.
Offizielle Todesursache: Alkoholvergiftung. Die Gerichtsmedizin misst 416 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter Blut. Eine Dosis, die ausreicht, um Herz- und Atemzentrum zu stoppen. Die Meldung versetzt die Musikwelt in Aufruhr, läuft in Endlosschleife über die Ticker. Live-Bilder aus Camden füllen die Nachrichtensendung und das Wohnhaus von Amy Winehouse wird zum Wallfahrtsort. Fans beginnen sich zu versammeln, legen Blumen, Kerzen ab und, makaber aber wahr, leere Wodkaflaschen. Und sie verarbeiten den Schock, den die meisten von ihnen wahrscheinlich kommen sahen. Denn Amy Winehouse' Tod, der kam nicht plötzlich. Er war ein Tod auf Raten. Das Ergebnis einer jahrelangen Abwärtsspirale aus Abhängigkeit, toxischer Liebe und öffentlichem Druck.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall von Amy Winehouse. Ein Fall ohne Tatwaffe und ohne klassischen Täter, also zumindest im strafrechtlichen, juristischen Sinn. Denn Amy Winehouse viel zu früher tot mit 27 Jahren war nicht das Ergebnis eines klassischen Verbrechens, aber trotzdem ein Fall, in dem wir die Frage nach der Schuld stellen können und sogar müssen, auch wenn sie sich wohl auf viele Schultern verteilen wird. Der Fall von Amy Winehouse, der Frau mit der Stimme aus einer anderen Zeit, der Künstlerin, die sich nie verstellte und vielleicht genau deshalb so verletzlich war, ist mehr als eine voyeuristische Drogenklatsch- und Boulevardgeschichte. Es geht hier um Verantwortung. In einem Geschäft, das von der Selbstzerstörung seiner Stars lebt und von Menschen, die eigentlich helfen sollten und vielleicht auch wollten, aber doch dann Teil des Problems wurden. Amy Winehouse, eine Geschichte über Talent und Ruhm, aber auch über Liebe und tödliche Abhängigkeit als Preis für Echtheit und eine Wahrheit, die bis heute wehtut. London, Mitte der 1980er Jahre, ein Reihenhaus im Norden der Stadt. Aus dem Wohnzimmer klingt Jazz, in der Küche läuft Pop im Radio und dazwischen, in diesem kleinen schmalen Flur, da sitzt die kleine Amy und hört mal nach rechts, mal nach links. Auf jeden Fall Musik, egal welcher Richtung. Das ist der alltägliche Begleiter im Hause Winehouse, erinnert sich auch Vater Mitch in der Dokumentation Amy Winehouse – The Final Goodbye.
You know, it was wonderful. I mean, I can remember.
Das war toll damals bei mir zu Hause, bei den Großeltern. Alles voll mit Musik und Lachen. So war es bei uns auch. Daher hat Amy die Liebe zur Musik.
Amy Jade Winehouse wird am 14. September 1983 geboren. Ihr Vater fährt Taxi. Seine Leidenschaft ist aber, wie gehört, Musik. Er singt bei jeder Gelegenheit. Auf der Arbeit, zum Autoradio, bei Familienfesten, im Pub und natürlich auch zu Hause bei seiner Tochter und bei Ehefrau Janice. Sehr zur Freude von Amy, wie die später in der BBC erzählen wird.
My dad sings.
Mein Dad hat gesungen. Ich sang als Kind. Als ich aufwuchs, dachte ich, jeder würde singen. So war's.
That was really it.
Als Amy 9 ist, trennen sich die Eltern. Das Verhältnis der beiden bleibt zwar eng, aber die familiären Verhältnisse sind für Amy unruhig. Sie pendelt. Mal ist sie beim extrovertierten Vater, mal bei der eher ruhigen, vorsichtigen und trotzdem sehr liebevollen Mutter, einer Apothekerin, die seit 2003 mit Multipler Sklerose lebt. Wirkliche Stabilität findet Amy nur in der Musik und bei ihrer Großmutter Cynthia. Auch sie, eine ehemalige Sängerin. Elegant, rauchend, selbstbewusst, neben dem Papa, Amys zweites großes Role Model und ihre vielleicht auch wichtigste Bezugsperson, erzählt Mutter Janice hier in der BBC-Doku Reclaiming Amy.
Ihre Oma war immer da. Und wenn Cynthia ihr etwas verbot, hörte sie. Sie respektierte Cynthia.
She respected Cynthia.
Von Cynthia übernimmt Amy auch den Beehive-Hairstyle, dazu den Eyeliner und auch ihr Selbstbewusstsein. Sie erkennt und fördert Amys Gesangstalent und hört sich geduldig durch jedes neue Lied, das Amy schreibt. Und damit fängt sie ziemlich früh an, weil sie Gefühle vor allem in Musik ausdrücken kann. Und noch aus einem Grund.
Having listened to jazz and
ich habe Jazz gehört, von tollen Songwritern wie James Taylor und Carole King. Aber danach gab es nichts Neues mehr, was das repräsentierte, was ich fühlte. Und dann habe ich eigene Sachen aus eigener Erfahrung geschrieben.
Die kleine Amy ist keine, die stillsitzt. Sie redet, singt, imitiert, probiert sich aus und Oma Cynthia und die Familie fördern sie dabei. Im Gesang, Tanz, Theaterspiel. Melden Sie auf der Susie Earnshaw Theatre School an, einem Förderprogramm für Kinder mit künstlerischem Talent, und später auf der Sylvia Young Theatre School, einer Kaderschmiede für Pop- und Musical-Talente in London. Überall fällt sie auf, weil sie brillant ist. Sie bringt sich zum Beispiel selbst das Gitarrespielen bei. Aber sie ist eben auch schwierig, eigensinnig und damit eine echte Herausforderung für ihre Lehrer. Sie phrasiert zum Beispiel Songs grundsätzlich komplett anders, als die es ihr vorgeben, weil sie es eben so fühlt. Und sie hat vor allem auch keine Angst, das auch laut und selbstbewusst zu sagen. Das bringt ihr auf der einen Seite oft Ärger, auf der anderen Seite ist es aber einfach ihre Art, sich auszudrücken. Amy will nichts nachmachen, sie will verstanden werden, in ihrem ganz eigenen Stil. Und für den mischt sie dann ganz verschiedene Einflüsse. Sie hört Hip-Hop zum Beispiel, Salt and Pepper, Lauryn Hill, Nas, liebt aber auch den Jazz ihres Vaters, wie schon damals als kleines Mädchen im Flur. Eben mal links, mal rechts und manchmal auch den Mix aus alt und modern. Ein Schulfreund schickt dann eines ihrer Demos an einen Bekannten, der wiederum den Musikmanager Nick Godwin kennt. Er hört das Tape, ruft sie an, trifft sie und weiß sofort, die ist anders, das ist anders. Und er beschreibt diesen Moment in einem BBC-Interview.
Sie war einfach sensationell. Ihre Stimme war unglaublich. Sie hatte diese Jazz-Stimme. Ich schrieb damals auf, einzigartig, aufgewühlt, jung.
Amy bekommt einen Vertrag, Auftritte in Londoner Clubs, da ist sie 16. 2 Jahre später unterschreibt sie dann bei Island Records und weitere 2 Jahre später, 2003, erscheint dann ihr Debütalbum Frank. Ein Jazz-Soul-Album, das sofort auffällt und die Presse zu Lobeshymnen veranlasst. Auf ihre Stimme, ihre Direktheit, ihre Texte. Denn Amy ist keine Interpretin, sie ist Autorin, selbstbewusst und unbequem. Und dieses Gesamtpaket macht sie für die Times zum Debüt des Jahres. Sie ist eine Sängerin, die auf der Bühne ist, wie sie auch privat lebt, ohne Kalkül, ohne Maske, offen, kantig, kompromisslos oder wie es Godwin weiter beschreibt, rebellisch.
Sie mochte keine Autoritäten. Sie zog sich provozierend an, sagte provokante Dinge, auch in ihren Texten. Da war sie besonders talentiert, interessant, aber provokant.
Amy lebt, was sie fühlt, aber sie weiß noch nicht, dass es genau das sein wird, was sie bald in einen verhängnisvollen Strudel zieht. Camden 2005, ein kleiner Club. Verraucht, laut, hier sind die Nächte lang und eng und vor allem meist feuchtfröhlich. Und Amy Winehouse ist 21 und wahrlich keine Kostverächterin, zumal sie Grund zu feiern hat. Der Erfolg ihres Albums Frank liefert ihr dazu jeden Grund. Und jetzt trifft es sie auf einmal wie ein Blitz, denn da steht er plötzlich in diesem Club, der, der alles verändern wird, Blake Fielder Civil. Kein Star, sondern ein Bühnenbauer. Aber ein Mann, der Soul liebt, genau der Typ Mensch, den Amy mag. Charmant, witzig, mit Haltung, aber auch mit dem Chaos im Blick. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, auch weil er genau wie sie eigentlich auf der Suche nach Halt ist, wobei sie es wohl noch etwas mehr ist. Schon nach wenigen Wochen lässt sich Amy seinen Namen tätowieren und schwärmt öffentlich davon, dass Blake ihr Crack in menschlicher Form sei. Ein Vergleich, der aufhorchen und schon erahnen lässt, dass hier aus Verliebtheit und Leidenschaft schon nach wenigen Wochen etwas sehr Ungesundes geworden ist, denn die Beziehung, die ist ja auch keineswegs harmonisch. Wenn die beiden nicht trinken oder feiern, dann streiten sie sich heftig und versöhnen sich danach noch heftiger.
It's like love and hate relationship.
Das war eine Liebe-Hass-Beziehung. Sie hoffte wahrscheinlich, dass er eines Tages ehrlich zu ihr sein würde. Aber das passierte leider nie.
Das erklärt Sam Shaker, ein gemeinsamer Freund und Clubbesitzer in der Channel 5-Doku Amy Winehouse – The Untold Story. Amy und Blake sind abhängig voneinander. Und auch hier Amy mehr von Blake als umgekehrt. Und ihre schnell danach folgende Trennung lässt sie dann zusammenbrechen. Denn Blake geht, er verlässt Amy für seine Ex und Amy fällt in ein Loch. Und dann trifft sie der nächste Schlag. Im Mai 2006, kurz nach der Trennung, stirbt ihre Großmutter Cynthia, ihre wichtigste Bezugsperson. Ihr Fixpunkt, wenn man so will, die Frau, die sie gefördert hatte, die sie vielleicht auch am meisten verstand, die stirbt an Lungenkrebs.
Meine Nan war die stärkste Frau in meinem Leben. Ich verdanke ihr eigentlich alles, vor allem meine Stärke.
Das hat sie selbst einmal über die Großmutter gesagt. Sie war quasi ihr Anker und den verliert sie mit ihrem Tod und sie verliert damit vielleicht auch die einzige Person, die sie vor sich selber schützen kann.
Das war schlimm für sie, hat sie innerlich getötet.
Das bestätigt auch Amys beste Freundin Juliet Ashby. Amy zieht sich zurück, raucht und trinkt und schottet sich ab. Aber sie tut, was sie immer getan hat, wenn ihr alles zu viel wird. Sie schreibt. In den folgenden Wochen ununterbrochen. Sie kanalisiert damit alles, was passiert ist. In Texten, Notizen, halbfertigen Songs. Alles, was sie fühlt, landet auf Papier. Und dann eines Tages bündelt sich alles in einem einzigen Moment. Produzent Mark Ronson erinnert sich im Film Amy.
Sie hat mir Stories über Blake und ihre stürmische Beziehung erzählt. Und dann hat sie Back to Black geschrieben. Text und Melodie in gerade mal 2 oder 3 Stunden.
Back to Black, ein Album, das klingt wie 1965. Geschrieben ist es aber wie ein Tagebuch aus 2005. Lieder über Trennung, Verlust, Stolz und Rückzug. Die Essenz dieser Platte steckt wohl in einer einzigen Zeile. You go back to her and I go back to black. Das Album verkauft sich millionenfach, gewinnt 5 Grammys, macht Amy zum Weltstar und stellt ihr Leben noch mehr als vorher auf den Kopf. Erfolg macht sichtbar. Dank Back to Black ist Amy jetzt auf einmal überall, auf Magazincovern, Plakatwänden, in den Charts, in Talkshows. Man kann ihr eigentlich gar nicht entkommen und sie nicht den Schlagzeilen. Denn alles, was sie ab sofort macht, jedes neue, unvorteilhafte Foto, jede bei einem Konzert verrutschte Note wird zum Thema gemacht. Denn der Name Amy Winehouse, der verkauft eben nicht nur Platten, sondern auch Auflage. Und noch besser als ein berühmter Name verkauft sich ein berühmter Name mit Problemen. Und nach denen wird eifrig gegraben, in ihrer Vergangenheit, in ihrem privaten Umfeld. Da lauern Dutzende Paparazzi vor ihrem Haus in Kempten, verfolgen sie durch London, in Taxis, in Kneipen, sie zählen ihre Drinks und der Boulevard titelt Amy Wino. Die Konsequenz, Amy verlässt kaum noch das Haus und verflucht langsam aber sicher ihren Ruhm, klagt öffentlich in einem Interview.
If I could give it all back, just to walk down the street without a camera in my face, I would.
Doch das geht natürlich nicht. Sie zahlt den Preis des Ruhms und Erfolgs und merkt, wie verletzlich sie ist. Ihre Natürlichkeit, Ehrlichkeit, ihre Authentizität, die zunächst noch gefeiert wird und die sie auch stark gemacht hat, das alles wird jetzt gegen sie verwendet und macht sie verletzlich. Und genau in dieser Phase taucht plötzlich Blake wieder auf. 2007 und er kommt nicht alleine, er bringt etwas mit, das ihren Niedergang erheblich beschleunigen wird. Heroin.
Ich war auch noch ziemlich jung, dachte ich, hätte alle Antworten. Hatte ich aber natürlich nicht. Ich bereue natürlich das mit den Drogen. Wenn ich gewusst hätte, wie sich das entwickelt, dann wäre ich vorsichtiger gewesen, was und mit wem ich es getan hätte.
Das bekennt Blake später im ITV-Interview. Zu spät, wie wir heute wissen, denn Amy verfällt in ihrem Suchen nach Halt beiden. Sie nimmt Blake zurück, widerstandslos, heiratet ihn sogar spontan in Miami, ohne Familie, ohne Freunde, dafür eben mit Heroin und Crack. Und das macht ihre ohnehin schon ungesunde Verbindung richtig gefährlich. Der Verfall beschleunigt sich, dokumentiert von den Paparazzi, die fotografieren sie blutig, taumelnd, erschöpft. Und die Presse schlachtet diesen Absturz natürlich aus und selbstverständlich auch noch die nächste Eskalation. Blake gerät nämlich in Maidstone in eine Kneipenschlägerei. Er schlägt den Barmanager James King bewusstlos und versucht später, mit Geld eine Aussage zu verhindern. Das Gericht verurteilt ihn im Juli 2008 wegen Körperverletzung und Zeugenbeeinflussung zu 27 Monaten Haft. Blake und Amy, das ist keine Romanze mehr, sondern eine toxische Verbindung, in der sich zwei Verletzte immer wieder Salz in ihre Wunden streuen. Er bringt ihr den Ruhm, der sie beruhigt, sie bringt ihm den Ruhm, mit dem er überhaupt nicht umgehen kann. Und das Publikum schaut dabei fasziniert zu. Aber nicht nur das Publikum, sondern auch das Musikbusiness. Das System, das sie erschaffen hat, aus ihr ein Produkt gemacht hat, das profitiert jetzt von jeder Träne, jedem Ausrutscher und jedem Rausch. Das ist natürlich alles Teil der Vermarktung und deshalb schreitet auch niemand vehement ein, obwohl jeder sehen kann, dass das, was da gerade um Amy herum passiert, für sie natürlich gefährlich ist. Ihr Ex-Manager Nick Szymanski drückt es bei Newsnight etwas diplomatischer aus, aber die Stoßrichtung, der Vorwurf, den er da implizit äußert, der ist klar.
I think sometimes very creative people
Verrückte Menschen können sehr empfindsam sein. Sie wenden sich Drogen zu. Und dann müssen die Leute um sie herum alles tun, um sie zu beschützen.
Doch genau das tut ihr Umfeld eben nicht, obwohl klar zu erkennen ist, wie kaputt Amy ist. Das neue Management drängt sie trotz allem auf Tour. The show must go on. Die Verträge sind schließlich unterschrieben, die Termine verkauft. Auch die Familie setzt kein Stoppzeichen. Entweder verkennt sie die Situation oder will sie einfach nicht sehen. Vater Mitch ist selbst längst eine mediale Figur. Er spricht in Talkshows, begleitet sie zu Auftritten, wird Teil der Öffentlichkeit, die sie eigentlich schützen sollte. Und mitten in ihrer schwersten Phase 2007 erklärt er dann aber in einem Interview, "She doesn't need to go to rehab, my baby's fine." Ein Satz, der klingt wie eine Schutzbehauptung und der, bewusst oder nicht, das Bild der starken, unverwundbaren Amy nach außen weiter nähern soll. Aber ihr natürlich überhaupt nicht hilft. Später wird Mitch zwar sagen, das alles sei ein Missverständnis gewesen, aber der Satz bleibt natürlich hängen, als Symbol dafür, auch wie schwierig es ist, zu helfen, wenn Hilfe das Geschäft stört. Janice Winehouse, ihre Mutter, steht derweil eher am Rand. Sie lebt seit einigen Jahren mit multipler Sklerose, ist körperlich angeschlagen, sie will helfen, aber hat wenig Möglichkeit, Einfluss auf Amys Alltag zu nehmen. In der BBC-Doku Reclaiming Amy sagt sie rückblickend:
Ich konnte einfach nicht viel machen.
Zwischen öffentlicher Vaterfigur und stiller Mutterstimme verliert Amy dann den familiären Rückhalt, der sie hätte stabilisieren können. Die Familie will sicher schützen, wird aber eben zum Teil des Apparats, der sie überfordert. Und die Medien, die spielen ohnehin ihr eigenes Spiel. Der Song Rehab wird zum Welthit. Ein Song über das Nein zum Entzug wird zur Hymne einer Künstlerin, die genau daran zerbricht. Ein, wenn man so will, bittersüßer Witz der Popgeschichte. Jeder wollte ein Stück von ihr, nur helfen wollte ihr keiner, das sagen Freunde später rückblickend. Weder Familie, noch das Label, noch die Medien und natürlich schon gar nicht das Publikum. Dabei will ihr vielleicht niemand wirklich bewusst schaden. Vielmehr denken alle nur an sich selbst, denn alle profitieren davon, dass sie sich selbst immer tiefer in die Abwärtsspirale begibt und sich mehr und mehr zerstört.
Sie war so dünn und völlig weggetreten. Ich erinnere mich, wie sie den Bund ihres Rocks festhalten musste, damit er nicht rutscht. Mir wurde in dem Moment klar, sie war komplett außer Kontrolle. Keine Kraft, keine Orientierung. Sie wusste nicht, was sie tat. Und in ihren Augen sah ich, sie hatte überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wohin sie gerade gebracht wurde.
Kurze Zeit sieht so aus, als könnte sich Amy doch nochmal selbst aus diesem Teufelskreis befreien.
Amy Winehouse kam heute in einer Reha-Klinik an. Laut Management zu einem Routinetermin, ausgerechnet an dem Tag, an dem sie ein Video beim Crackrauchen zeigt.
Denn während Blake im Gefängnis sitzt, scheint Amy zum ersten Mal wieder zur Ruhe zu kommen. Sie tritt wieder öffentlich auf, wirkt klarer und soll tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum clean sein, das berichten Freunde. Doch das System um sie herum, das gibt's ja immer noch. Die Paparazzi lauern weiter, das Management drängt zu immer neuen Terminen, Auftritten, Tourneen. Und Blake, na, der bleibt ja auch nicht ewig hinter Schloss und Riegel und so nimmt das Unglück dann doch seinen Lauf. Als Blake entlassen wird, beginnt das Muster von vorn. Mit ihm kehren die Drogen zurück. Und wie ihre Beziehung pendelt auch Amy selbst zwischen Rückfall, Entzug hin und her. Sagt selbst resignierend irgendwann, I don't think I'm cut out for fame. I just want to be in love. Ein Satz wie ein Hilferuf, er bringt das große Problem von Amy Winehouse auf den Punkt. Sie will keine Karriere, hat sie nie gewollt, das Einzige, was sie immer gesucht hat und vor allem nach dem Tod der geliebten Großmutter dringend gebraucht hat, ist Nähe, Halt und Liebe. Doch sie findet nur Drogen, Angst und Abhängigkeit in dem System, das zusieht, weil ihr Schmerz der größte Hit ist. Amy Winehouse und Blake Feel the Civil, das ist eine Liebesgeschichte, die zur Fallakte wird. Ohne ihn hätte sie kein Back to Black geschrieben. Er ist Inspiration, aber auch Ursache zugleich. Der Schmerz, den er auslöst, macht sie berühmt und führt sie in den Abgrund, auch wenn sie sich dann tatsächlich irgendwann trennen, Amy sogar einen neuen Freund hat. Juni 2011, Belgrad, der erste Abend ihrer Europatournee. 20.000 Menschen warten gespannt auf Amy Winehouse. Das Licht geht aus, die Band beginnt zu spielen und dann kommt sie auf die Bühne, aber nicht so, wie ihre Fans sie eigentlich kennen. Sie geht nicht, sie schwankt, torkelt, lächelt dabei gequält und als sie ihre ersten Zeilen singen will, kommt nur ein Lallen. Sie vergisst ihren Text und muss sich auf ihren Mikrofonständer stützen und das Publikum reagiert.
Audience members booed and jeered as Winehouse first appeared unsteady. She then was unable to sing the lyrics to her own songs. Sunday, her management team canceled follow-up performances in Istanbul and Athens. Tuesday, they announced the rest of the 12-stop tour would be scrapped.
Die Bilder gehen um die Welt, sind heute noch auf YouTube zu sehen. Und der öffentliche Widerhall ist niederschmetternd. Die Tour wird nach massiver Kritik abgebrochen. Offiziell, weil Amy Ruhe brauche. Inoffiziell weiß aber jeder, sie ist fertig, sie kann nicht mehr. Und doch steht sie auf dieser Bühne, weil Verträge unterschrieben, Termine verkauft und Kameras gebucht sind. The show must go on, auch wenn sie längst vorbei ist. Und damit wird die Bühne in dieser Nacht zum Tatort. Ein Ort, an dem eine kranke Frau funktionieren muss, damit ein ganzes System weiterlaufen kann. Amy Winehouse ist 27, wirkt aber mindestens wie 40. Abgemagert, erschöpft, mit glasigem Blick. Freunde sagen später, sie trinke wieder, nehme aber keine harten Drogen mehr. Doch ihr Körper ist sowieso längst ramponiert, hält dem Stress einfach nicht mehr stand. Dem Stress der Tourneen, Auftritte, Shows und dem Stress des Ruhms.
I don't think I'm cut out for fame, I just want to be in love.
Ein Satz, der wie ein vorweggenommener Nachruf klingt. Juli 2011, Amy zieht sich zurück nach Kempten, verbringt die Tage zu Hause mit ihrer Security, mit Freunden. Sie schreibt, probt und trinkt. Ärzte und Familie mahnen zur Vorsicht, doch sie will keinen Entzug mehr. Und dann findet ihr Bodyguard sie am 23. Juli tot in ihrem Schlafzimmer.
Let me bring you some breaking news now. Coming into us from Sky Sources, the singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old.
Der Arztbericht nennt es Death by Misadventure, Tod durch ein selbstverursachtes, aber unbeabsichtigtes Unglück. Ein technischer Begriff für ein menschliches Drama, das für Bestürzung rund um den Globus sorgt. Doch ganz abgeschlossen ist der Fall damit nicht. Ein gutes Jahr später, im Dezember 2012, wird ihr Tod nämlich noch einmal neu untersucht. Der Grund? Zweifel an der Qualifikation der Pathologin, die die Todesursache feststellte. Die Gerichtsmedizinerin Suzanne Greenaway war von ihrem eigenen Mann, dem damaligen leitenden Gerichtsmediziner Andrew Reed, auf ihren Posten gehievt worden. Und später stellte sich raus, sie erfüllte gar nicht die gesetzlich vorgeschriebenen 5 Jahre Berufserfahrung in der Rechtsmedizin. Und sie musste zurücktreten. Doch es stellte sich in der Untersuchung dann heraus, trotz fehlender Qualifikation hatte sie Amys Todesursache richtig bestimmt: Alkoholvergiftung. Nach 3 Wochen Abstinenz und einem schweren Rückfall, mit einem Blutalkoholwert von über 4 Promille. Der Tod von Amy Winehouse also ein tragischer, aber kein mysteriöser Fall. Und alles andere als mysteriös ist auch die Schuldfrage an ihrem Tod. Natürlich war sie selbst für ihren Alkoholkonsum verantwortlich, dafür, dass sie exzessiv auch zu härteren Drogen gegriffen hat. Das war Teil des ihr innewohnenden Hangs zur Selbstzerstörung, wenn man so will, ihrer Authentizität und damit ihres Markenkerns. Aber dass sich der so ausbilden konnte, dafür tragen viele Faktoren eine Mitverantwortung. Da ist der Vater, der vielleicht helfen will und doch nicht loslassen kann. Die Mutter, die zu still ist, um sich durchzusetzen, die Amy offenbar nie den Halt hatte geben können, den sie wirklich brauchte. Der Ehemann, Blake, an dessen Liebe ich hier gar nicht zweifeln will, der aber selbst zu kaputt war, als dass er einem labilen Menschen wie Amy eine Hilfe sein konnte. Da waren die Manager, die Vertrauen beteuern und Verträge verlängern, Journalisten, die Nähe suchen und Schlagzeilen finden und ein Publikum, das alles sieht und trotzdem zusieht. Das ist vielleicht die bitterste Erkenntnis dieses Falls. Einsamkeit in der Masse. Natürlich ist das kein Verbrechen im juristischen Sinn, aber diese Einsamkeit führt zu einer Kette von Unterlassungen, falschen Entscheidungen und kollektivem Wegsehen. Und das alles zusammengenommen war tödlich. Amy Winehouse ist also kein Opfer im klassischen Sinn. Sie ist eine eigenwillige, talentierte Frau in einer Welt gewesen, die Schwäche einfach nicht aushält, aber gnadenlos ausstellt. Amy wollte singen, nicht funktionieren, doch ein System, das sich von Authentizität ernährt, ließ ihr keine andere Wahl. Amy ist nicht die Erste, die diesem System zum Opfer fällt und leider wohl auch nicht die Letzte. Das prognostiziert auch Ex-Manager Nick Szymanski hier bei Absolute Radio und sagt, es müssten endlich Lehren gezogen werden.
Ich hoffe, dass wenn wieder mal jemand so öffentlich von den Medien gehängt wird und von Paparazzi verfolgt wird, die Leute das mehr hinterfragen. Ob da nicht mehr als Aufmerksamkeitssuche dahinter steckt, ob da nicht was falsch läuft. Und wenn, was das ist. Und warum wir einfach zusehen. Man muss das beenden.
Amy Winehouse starb mit 27 Jahren, ein weiteres Mitglied im Club 27. Zusammen mit Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, die alle kurz vor dem 28. Geburtstag starben. Musiklegenden, die aber vor allem auch Menschen waren, die zu einem Mythos stilisiert wurden, aber letztlich alle auch an den Folgen einer jahrelangen Überforderung starben, weil ihnen nicht geholfen wurde und alle wegsahen und am Untergang so mitarbeiteten. Wie bei Amy. Blake brachte ihr den Stoff, der sie zerstörte, die Musikindustrie brachte ihr das Mikrofon, mit dem sie ihr Leid klagte, und wir alle hörten schweigend zu, bis sie verstummte.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.